musst dich ja fragen, welches Problem löst du? Das ist, steht über allem. Ja? Du kannst viel entwickeln, wir haben schon gesagt, wir können tolle Sachen machen. Ja? Wenn es der Anwender oder der Kunde nicht braucht, blöd.
Automatisiertes Fahren, da wurden gerade Machine Learning Teams aufgebaut, also die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und wie können Fahrzeuge dann später fahrerlos eben ja, lenken, steuern, Gasbremse. Und das auch noch sicher.
Willkommen zurück bei Teil 2 vom 360 Founders Talk, der Folge mit Michael Sieg und Marius Reuter.
Willkommen beim 360 Founders Talk, dein Podcast für eine umfassende Perspektive auf die Welt des Gründens. Hier teilen großartige Startups und erfahrene Profis ihre einzigartigen Geschichten. Von Herausforderungen bis zu Erfolgen. Bereit für eine 360-Grad-Reise ins Gründungsleben? Los geht's!
Meinst du vorher, ihr seid meistens nah an den Leuten, die Produkte letztendlich auch nutzen, die eure Technik, eure Systeme dann nutzen. Ihr hört denen zu, ihr redet mit denen, sprecht mit denen sehr oft und lasst euch da auch natürlich auch Hinweise geben, wie ihr das weiterentwickeln könnt. Sind wahrscheinlich meistens Leute, die irgendwo in der Region sind oder oft Personen, die auch in der Region sind. Wie wichtig ist euch das auch, dass die Leute aus der Umgebung auch sehen, so hey, wir machen was für euch, wir machen was, was euch nutzt?
Ja, tatsächlich vielleicht ein bisschen falsch. Natürlich, wir reden mit dem Endanwender. Mhm. Aber der Endanwender hat ja wieder seinen Kunden, wieder als seinen Lieferanten, der so sagt, ich meine der Hersteller von solchen Maschinen beispielsweise. Ja. Mhm. Wir reden jetzt nicht mit dem User, auch das, aber eher dann in sagen wir, in gesammelter Form, wo man also auch mit dem Kunden eben spricht und sagt, okay, wie ist denn euer Bedarf? Und das ist der wichtige Punkt auch für generell für Startups. Ja. Bitte entwickelt nichts, was keiner braucht. Ja. Mhm. Ich kann eine tolle Lösung haben, wenn die keiner braucht, dann ist das nicht besonders hilfreich. Ja. Und von daher ist natürlich schon wichtig, immer diesen Blick zu haben und diesen Anwenderblick zu sehen. Und es kann wirklich mal der Bauer oder der Schneeräumer sein, der wirklich sagt, du, ich habe da einfach dieses blöde Problem oder ich habe grundsätzlich mal vielleicht auch weitergefasst ein Problem. Aber im Prinzip sollte man schon wichtig und sicherstellen, dass man natürlich die Anwendung kennt und auch dort auch den Bedarf entsprechend analysiert. Von der Regionalität muss ich sagen, ist eher so, dass ich sage, wir wollen schon versuchen, Leute für Leute aus der Region attraktiv zu sein. Mhm. Ich meine, viele Leute, die hier sind, die sind, ich sage mal, studieren in München, studieren in Ringsburg und sind eigentlich doch heimatverbunden, haben dort einen Fußballclub und hätten gern ein Haus gebaut und so weiter. Ja. Und die Verbindung zu sagen, hey, ihr müsst nicht nach München, ihr müsst nicht in die große Region, wir kommen hier mit Hightech, mit tollen Themen auf euch zu und wir haben hier also auch das Netzwerk hier, wir sprechen ja auch mit der THD, da sind wir wahnsinnig vernetzt, das sind viele Informationen und genau diese Leute anzusprechen, die hier studieren, woanders studieren, heimatverbunden sind, zu sagen, okay Leute, unsere Klientel ist weltweit, aber für uns ist die Leute, die hier da sind und die Belegschaft, die Mannschaft, die wir aufbauen, die Teams, die wir suchen, super gerne regional, ja. Und deswegen ist eigentlich auch wichtig, dass wir das auch wirklich klarstellen, dass wir sind bayerisch, das ist so. Mhm.
Marius, wie wichtig war das für dich, irgendwie hier auch natürlich auch in Bayern, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Franken zu bleiben?
Ja, Franken ist ja auch Bayern,
sagen wir mal. Ja, das kann man so und so sehen.
Okay, da kann man lange diskutieren, aber wir sind politisch gesehen, ist es mal auf jeden Fall Bayern.
Ich glaube, das passt perfekt zu dem, was Michael vorher gesagt hat. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel mit Investoren gesprochen. Und als Insender gewachsen ist, also wir sind rein organisch gewachsen, wir hatten ein ganz, ganz kleines Seed-Invest, ist aber wirklich eigentlich nicht der Rede wert. Und ansonsten sind wir organisch gewachsen, das heißt aus den Projekten raus. Und waren da schon immer sehr, sehr nah am Kunden. Und gut, dann kamen auch ein paar Krisen, wie die Corona-Krise. Die Automobilindustrie hatte damals auch schon ein bisschen Probleme mit autonomem Fahren, weil es auf einmal doch teurer war als gedacht. Und wir stark in dem Bereich unterwegs waren. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass man sich da treu bleibt. Und uns war tatsächlich wichtig, ein Produkt oder Lösungen anzubieten, die wirklich einen Mehrwert bringen, wo ich auch dahinter stehe. Und die meisten Gespräche, die wir da mit Investoren hatten, waren tatsächlich, also es gibt auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich will das jetzt nicht negativ reden, aber für mich persönlich war es halt so, dass wir sehr, sehr stark in eine Richtung getrieben wurden, Richtung einer generellen Datenplattform, sage ich jetzt mal. Dieses Konzept, das auch Flixbus gemacht hat und sehr, sehr erfolgreich damit war. Das heißt, eigentlich gar nicht eigene Busse zu haben, sondern Busunternehmen zu chartern, eine Plattform zu bieten. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert bei Flixbus. In unserem Kontext, im Automotive-Kontext, ist es aber unglaublich schwierig, eine vollumfängliche Datenplattform zu entwickeln, meiner Meinung nach, und die dann bei den OEMs und Tier 1s unterzubringen. Zum einen gibt es da dann tatsächlich doch nicht so viele auf dem Markt und die haben teilweise schon Lösungen. Das heißt, man muss da sehr individuell auf ihre Anforderungen eingehen und die Bereiche, die sie schon abdecken, muss man so mit integrieren können. Und daher habe ich einfach an diesen Ansatz, diese riesige Datenplattform zu entwickeln, nicht geglaubt. Und deswegen habe ich auch diesem Konzept nicht geglaubt. Okay, wir investieren jetzt 2 Millionen Euro in der ersten Runde, da ging es in dem Bereich tatsächlich. Und dann in 2 Jahren Exit und dann nächste Funding Round, dann wahrscheinlich eher so Richtung 10 Millionen. Du wächst sehr, sehr schnell. Das war tatsächlich jetzt nicht mein persönliches Ding. Und mit der B+, habe ich mir gedacht, okay, wir ergänzen uns technologisch sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr nah am Kunden. Wir reden mit dem Kunden und wir verstehen dieses Gesamtsystem sehr, sehr gut, können uns aber in gewissen Teilbereichen einbringen. Und wir müssen nicht dieses vollumfängliche, eierlegende Wollmilchsau-Paket anbieten. Und deswegen habe ich mich da bei der B+ einfach sehr, sehr wohl gefühlt und auch mein Team und nach wie vor. Und das kann ich auch tatsächlich jedem empfehlen. Also jeder Gründer, Leute, redet mit euren Kunden so viel, wie es geht. Jede Minute ist da Gold wert und hört auch darauf, was der Markt braucht. Weil ansonsten kann es passieren, dass man am Markt vorbei entwickelt, vielleicht ein super tolles Produkt hat, das aber tatsächlich keiner einsetzen kann. Und das habe ich auch leider oft gesehen in meinem Bekanntenkreis oder bei anderen Gründern, dass die teilweise viel, viel bessere Produkte hatten als ihre Konkurrenten. Aber diesen einen kleinen USP, der den Kunden wichtig war, eben nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich dann am Ende das Zünglein an der Waage.
Ich glaube, ich möchte vielleicht auch ergänzen, das ist wirklich eine grundsätzliche Entscheidung. Hat der Meier völlig recht und ich bin froh, dass er die Entscheidung getroffen hat. Wenn ich heute meine Firma, meine Startup, meine Idee großbringen möchte, habe ich ja grundsätzlich erst einmal 2 Möglichkeiten. Entweder ich partnering up, ich suche meinen Partner, der, wo ich sehr gut dazu passe. Das war es in dem Fall, wo man sagt, okay, das ist ein echter Match. Wo man sagt, da gibt es einfach, das ist komplementär, das ist ergänzend, da kann ich mich einbringen, da kann ich viel mehr draus bauen. Also sprich jetzt einen ganz anderen Eintritt auch noch kriegen in den Markt, weil ich schon existente Produkte habe, Lösungen habe, wo ich mich dazu bringen kann und dann in diesem Fall wachse. Und oder ich gehe wirklich knallhart auf Venture Capital oder sowas und Investoren, die sagen, ich blase jetzt mal ein paar Runden rein und blase richtig gut Geld rein. Auch die Leute haben ein ganz valides Interesse, das heißt einfach Exit. Die wollen auch wieder Geld haben, die ist es so völlig normaler Vorgang. Viele Startups, glaube ich, sind vermeintlich ein bisschen geblendet, wenn sie sagen, ah, ich habe dann irgendjemanden, der mir Geld reinbringt und dann ist alles gut. Ich sage, nein, der wird dann genau sagen, okay, jetzt geht es erst richtig los. Ja? Also glaube nicht, dass das dann irgendwie so quasi, weil das Geld ist ja da und man muss schauen, dass man das halt richtig ausgibt. Die haben auch Ziele und die haben auch ein Exit-Szenario. Und ich muss sagen, so ein Multiple ist natürlich eine wichtige Sache für die Leute. Das ist für Startup natürlich und für Venture Capitalist ein Thema. Aber das sind dann die dem Fall wirklich, sagen wir so, dediziert für Dinge, die wirklich sehr breit werden, wo man sagt, man baut eine Plattform auf, man baut richtig was Großes auf, man baut richtig, da gibt es ja genügend Beispiele, ja. Netflix ist eines oder andere, die irgendwelche Apps hochbringen oder sonst was, die brauchen Geld. Viel Geld, ganz schnell, viel Leute, um das hochzubringen, um zu sagen, da sind wir sehr schnell erfolgreich, weil wir einfach eine coole Idee haben, die richtig innovativ ist und die richtig die Welt einfach braucht. Und da geht es wieder um Geschwindigkeit. Ich meine, grundsätzlich ist Geschwindigkeit das Thema schlechthin. Ja. Es gibt heute viele Startups, die halten sich auf mit Patente schreiben. Ist in wenigen Fällen bestimmt sinnvoll, wenn ich wirklich was habe, wo ich sagen muss. Aber da ist auch so, es kostet Zeit und ich bringe meine Technologie zum Offenlegen, wo ich sage, Leute, das macht keinen Sinn. Ja, seid lieber schneller, entwickelt das Produkt, holt ihr einen Investor rein, wenn es richtig schnell gehen soll. Und eben jetzt nochmal ein anderes Thema zurück, partnering up mit jemandem, der das mit richtig gut, wo es passt, wo noch keine Lösung da ist, wo man einfach sagt, das ist super ergänzend und man kann tatsächlich das Ganze hochbringen. Und diese zwei Entscheidungen muss ich mir als Startup-Gründer, als Startup-Team, muss ich mir klar machen, so nach dem ersten, zweiten Jahr, dritten Jahr, wenn ich sage, okay, wo geht's denn hin, welche Richtung? Das sind einfach Entscheidungen, die muss ich treffen. Und dann auch dazu stehen und sagen, okay, so mittendrin ist wahrscheinlich nicht, ja, bring mir ein bisschen Geld, ich mache ein bisschen hier und so. Nein, es muss eine klare Entscheidung geben. Und die ist dann aber auch gut und richtig und die ist für einen dann eben auch passend oder nicht. Ja? Und ich muss sagen, ich bin froh, dass das so gelaufen ist, weil für uns war es eine coole Ergänzung. Also nicht bloß die Technologie, sondern auch die Denkhaltung, das Mindset dahinter, das sind so Dinge, die einfach dann passen. Und das, wenn man es schafft, ist es ideal.
Ja, aber es ist tatsächlich, es ist als Gründer ist es wirklich sehr, sehr schwierig, weil meistens das Geld ist knapp.
Ja.
Ja, man weiß das. Und man hat nicht unendlich viel Kapital. Es tun sich Opportunities auf. Und viele Gründer sind dann schon fast gezwungen, diese Opportunities eigentlich hinterherzulaufen. Und das ist nicht, oder kann natürlich gefährlich sein. Also nochmal, es gibt, ich habe sehr viele Positivbeispiele mit Investoren, wo das super geklappt hat, die auch ein Netzwerk mit reingebracht haben, die auch die Gründer genau an den richtigen Stellen unterstützt haben, wo sie ihre Schwächen hatten, vielleicht in der Vermarktung, ja, vielleicht auch technologisch, weil sie einfach nochmal Kapitalstärke reinbringen und auch nochmal Menschen mit anderen Backgrounds reinbringen, Vertrieb mit reinbringen, Marketing, alles, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss aber trotzdem versuchen, hinter diesem, okay, wie komme ich über die Runden? Und das ist echt schwierig, auch wirklich auf sich zu hören, ein gutes Gründerteam zu haben, immer offen zu sein, auch Probleme offen anzusprechen und sich dann wirklich Ziele zu stecken. Also wo will ich hinkommen? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, war auch bei uns Anfang immer schwierig. Man steckt sich eher technologische Ziele und man steckt sich weniger die Ziele, wie soll sich die Firma entwickeln, wie sollen sich meine Kollegen, mein Team auch entwickeln. Und das, ich meine, in einem Startup, du hast auch nicht viel Geld, das du jetzt als Lohn zahlen kannst. Ja? Das heißt, es ist eigentlich ein Team, das zusammenkommt, weil sie an die Idee glauben. Und diesen Leuten schuldest du eigentlich auch als Gründer viel. Ja, weil sie ihre Zeit opfern, ihre Energie opfern. Wir waren teilweise bei meinem Studiekollegen auf dem Balkon gesessen, weil wir in der Wohnung nicht genug Platz hatten. Wir saßen auf 5 € IKEA-Stühlen bei mir in der Wohnung. Wir saßen in der TH Nürnberg in so Lerncontainern teilweise und haben da bis mitten in die Nacht, bis sie uns rausgeschmissen haben, an der Technologie, an diesen ganzen Themen gearbeitet und sich aber jetzt wirklich so Firmenziele zu stecken. Und das kommt manchmal so ein bisschen, ja, es steht immer hinten an, ist aber auch wichtig, weil nur wenn man die steckt, kann man die auch erreichen. Mhm. Auch wenn sie jetzt erstmal unerreichbar scheinen, aber man hat was, an dem man arbeiten kann und auf das man zuarbeiten kann. Und diesen Blick verliert man oft, tatsächlich.
Denkst du, dass dein Startup-Hintergrund und diese Arbeit auch deine Herangehensweise jetzt als CEO sehr geprägt hat?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also ich denke, über gewisse Punkte habe ich eine sehr, sehr starke Meinung. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Schöne, ich bin noch relativ jung. Ich habe unglaublich viele, unglaublich erfahrene Kollegen, von denen ich jeden Tag sehr, sehr viel lerne. Das heißt nicht, dass man jeden Tag seine Richtung ändern muss, aber man lernt einfach unglaublich viel voneinander. Und das ergänzt sich aktuell einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keinen starken Hardware-Background zum Beispiel. Das lerne ich jetzt, da lerne ich wirklich viel. Ich bringe aber dafür quasi diesen vielleicht ein bisschen modernen Touch auch mit rein, ja. So ein bisschen diesen an Zahn der Zeit, was bewegt sich da gerade im Bereich KI und Machine Learning und wie können wir uns jetzt auch als Firma strategisch dann besser aufstellen in Zeiten, wo Softwareentwicklung, glaube ich, nochmal völlig neu gedacht wird. Also Google entwickelt aktuell ein Viertel seiner Software KI-basiert oder KI-gesteuert. Und das ist natürlich für uns, die einen großen Anteil an Softwareentwicklung haben, vielleicht beängstigend, weil sich vielleicht auch Kollegen denken, wie schaut es mit meinem Job aus? Wenn ich aber sage, hey, wir sind ja eigentlich kein einfacher Engineering-Provider, der jetzt nur auf Stundenbasis da Projekte arbeitet, sondern wir liefern unseren Kunden Gesamtsysteme, Konzepte, sehr, sehr komplexe Themen. Und solange wir uns auf dieser Ebene bewegen und auch einen guten Blick für die Zukunft haben, wo es hingeht, und den können wir nicht alleine entwickeln, den müssen wir mit unseren Kunden gemeinsam entwickeln, mit der Wirtschaft, mit der Politik vielleicht auch, dann bleiben wir erfolgreich. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel passt ganz gut. Ich habe, glaube ich, noch die Energie und die Frische, die es dann teilweise auch braucht. Vielleicht auch manchmal den Mut. Und trotzdem aber wirklich auch erfahrene Kollegen, die mich dann manchmal in die Realität auch zurückholen und sagen, ja, so einfach geht das jetzt aber auch wieder nicht. Und dann findet man aber immer einen super Mittelweg. Und am Ende ist die Welt ist Kompromiss. Ja,
das ist einfach so. Weil ich das Wort Frische jetzt gerne relativieren wollte.
Ich wollte gerade sagen, also man merkt schon, also vor allem so dieser Generationenunterschied, glaube ich, hat einen sehr, sehr großen Mehrwert für beide Seiten. Absolut. Also sowohl als Erfahrener mit Lebenserfahrung, Geschäftsführer, als natürlich auch für einen jungen Gründer. Gibt es noch weitere konkrete Beispiele, wo du zum Beispiel sagen würdest, Michael, da habe ich konkret profitiert von so einem jungen Mindset?
Ja, genau, das war es. Mindset jung, das sind so Dinge. Mindset ist überhaupt ein wichtiges Thema. Mhm. Ja. Und Mindset entwickelt sich dauernd. Und unser Mindset ist tatsächlich in der Gesellschaft überall, hat sich ein bisschen geschwächelt, muss ich sagen, mit dem ganzen Thema Corona. Mhm. Das Umdenken war einfach fatal. Da waren viele Dinge Einschnitte. Man hat sich wirklich, ja, ein paar Mindset haben sich einfach geändert. Und das, wir tun uns immer noch schwer. Also nicht bloß wir, B+, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, wo ich sage, wie kommen wir da aus diesem Denkhaltung raus? Ja, Mindset, so quasi, ja, es wird alles ein bisschen von oben gesagt und es ist alles ein bisschen schwierig. Und mhm. ja, ich kann mich noch erinnern, wo dann auf der Toiletten auf einmal Dinge hingen, wo ich sage, wie wasche ich meine Hände und so weiter, ja, wo die Leute einfach unselbstständiger werden, ja, wo mhm. man einfach das Thema, man muss ja die Leute wieder selbstständig werden, muss Mindset, muss Entscheidungen treffen. Man muss wirklich mal wieder auch und außerhalb von Leitlinien, es muss Barrieren geben, es muss Leitlinien geben, ganz klar. Aber ich muss aber auch den Mut und das Engagement haben, da reinzugehen. Und natürlich, junge Leute waren da sehr stark betroffen von dem Thema. Und grundsätzlich ist natürlich das aber überall ein bisschen schwierig, da jetzt dieses Mindset wieder zu bekommen, dieses ja, Gründer-Mindset, dieses Go-for-it-Mindset. Und wir tun das jetzt. Ja, das sind so Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Und da ist es etwas, was du auch gesagt hast. Ich glaube, essentiell, ob das jetzt Gründer ist oder nicht, man muss diese Directions, diese Destination, also Ziele setzen und die Richtung vorgeben. Wenn man das mal hat und dann ist es tatsächlich dann an die Führungskräfte oder auch jeden Einzelnen. Wenn ich heute sage, ein altes Beispiel von mir, ehrlich gesagt, ich muss meinen Leuten irgendwann mitteilen, okay, wir wollen, was ich was, wir gehen auf die Huseln oder wir gehen auf den Mont Blanc oder wir gehen auf den Mount Everest. So, wir gehen jedes Mal wandern, Anführungszeichen. Mhm. So, aber in dem Moment, wo ich sage, was wir tun, muss eigentlich sowohl der Führungsmannschaft als auch den Entwicklern, allen Leuten klar sein, auf der Rusel brauche ich eine andere Ausrüstung, wie es bei Mount Everest, ja, völlig in Ordnung. Und im Prinzip muss das eigentlich schon reichen. Ich muss aber erstmal, bevor ich überhaupt anfange zu sagen, einzelne Wege zu planen, einzelne Details, ich muss die Directions geben. Ich muss sagen, okay Leute, und zwar nicht bloß in diese Richtung geht, sondern wann will ich dort sein? Auch die Frage Timing, sprich Meilensteine, ist ein wichtiger Punkt, dass ich irgendwo, wir nennen das bei uns im Hause tatsächlich strategische Initiativen, die wir jedes Jahr ausarbeiten und sagen, okay, wir haben das ganz große Bild, wo geht's hin? Und das haben wir auch klar gesagt. Das gibt's also diverse Mottos und wie auch immer, wo man das also richtig beschreibt. Aber auf der anderen Seite, man muss auch tatsächlich diese Berichtung wiedergeben, damit die Leute wieder selber Eigeninitiativ, Eigenengagement da bringen und zu sagen, ich muss keinem erklären, dass ich mit Turnschuhen nicht auf den Mount Everest gehe. Ja, das ist einfach von Haus aus klar. Und wenn ich sage, ich will auf den Mont Blanc und zwar am 13. Februar 2026 stehen wir dort, dann muss jedem klar sein, was machen wir dafür? Was ist der Beitrag, das Engagement jedes Einzelnen? Des Entwicklers, des Marketingmanns, Frau, der Führungskraft, ja, dass man einfach sagt, wann komme ich wo an? Ich muss meine Meilensteine planen, das sind so Dinge. Aber das Erste ist doch das große Ziel, die Richtung und das Ziel. Und wenn ich das mal habe, bin ich schon mal sehr weit. Und das sind so Dinge, die es auch natürlich dieses Mindset, nochmal, das meine ich jetzt, ja, Dinge anders zu gehen, dorthin zu kommen. Ja, Unternehmen müssen das vorgeben, aber das wie tue ich es? Diese Dynamik dahinter, dieses Engagement, diese neue Denkhaltungen, neue Wege zu gehen, ja, das ist wichtig. Diese Mix, den der Marius vorhin beschrieben hat, diese tolle Erfahrungswerte, die in der Firma sind, durch Leute, die schon 10, 15, 20 Jahre da sind, zu kombinieren mit neuen Denkhaltungen, mit neuen Methoden, mit neuen Ideen, das ist der perfekte Mix. Ja, da kommt man weiter und da komme ich auch dorthin. Und das ist wirklich, muss ich sagen, da kann ich nur recht geben, das ist das, was bei uns einfach auch wirklich jetzt langsam auch zum Wirken anfängt, dass man sagt, man geht tatsächlich auch dann diesen Weg und man setzt es tatsächlich auch dann um. Ist schwierig, natürlich, wir wissen es auch, jetzt will ich nicht zu lange reden, aber ich sage mal, natürlich, die Marktumfeld, das prägt mit, das ist klar und jeder weiß, Automotive ist momentan richtig schwierig. Das sind Themen, wo wir tatsächlich auch natürlich merken und wo wir auch tatsächlich uns einstellen müssen drauf, aber nichtsdestotrotz, du darfst dich nicht irritieren lassen. Das muss klar sein, wo wir hingehen. Da wird vielleicht das Timing sich ein bisschen ändern und das Wie sich ein bisschen ändern. Aber man muss das Engagement und auch die Euphorie dahinter, den Mut, Entscheidungen zu treffen, wieder da rauszukommen aus diesem, oh, alles ist so schlimm. Ja, wir müssen die Zukunft gestalten und nicht erdulden. Das sind so Themen, die heute teilweise sehr stark da sind, dass man einfach sagt, mei, ist halt so und was soll ich machen und so weiter. Ja, hat man schon sehr viel und immer mehr gehört. Mhm. Und da müssen wir raus. Das sind Themen, da wo hoffentlich auch die jungen Leute sagen, hey, die Leute, die was erreichen wollen, mit anderen Gedanken sagen, Da bringe ich einen Beitrag, ja. Und zwar, das schaut ein bisschen anders wie der klassische aus.
Mhm. Also ich glaube, man kann jetzt die letzten 3 Minuten so rausschneiden und wahrscheinlich in jeden Führungskräfte-Workshop, im Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, man kann es in jeden Führungskräfte-Workshop irgendwie einbauen, weil ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig. Also auch, was du meintest, vor allem auch die Themen flexibel bleiben und so weiter. Vor allem als Führungskraft, als Geschäftsführer von so einem Riesenunternehmen, von so einem wichtigen Unternehmen. Aber ich merke schon aus der Regie, wir müssen jetzt leider schon langsam zum Ende kommen. Aber ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich an euch beide. Nämlich, was denkt ihr, also was vor allem vielleicht wirklich erstmal an dich, Marius. Was denkst du, dass vor allem Gründerinnen und Gründer in ihrem Umfeld brauchen, in der Politik brauchen, vom Standort? Was ist zum Beispiel, was für dich wichtig war und was es bei dir, Michael, damals vielleicht noch nicht gab? Also was wären so Dinge, die es jetzt gibt vielleicht oder die ihr in Zukunft gerne haben wolltet?
Okay, also ich glaube tatsächlich, aktuell ist es am Standort Deutschland nicht einfach zu gründen. Ich glaube, man hat bürokratischen Aufwand natürlich und man hat eine wankende Wirtschaft, die es einem einfach schwierig macht. Auch die Gelder sitzen nicht mehr so locker zum Gründen. Es gibt Gott sei Dank sehr, sehr viele Programme. Auch da müsst ihr jeden, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus, was es für Programme gibt an Hochschulen, um die Gründung zu ermöglichen aus den Hochschulen raus. Also da möchte ich jeden dazu aufrufen, nutzt diese Gelegenheit, hört euch da um.
Bei uns zum Beispiel am Startup Campus der THD.
Genau. Und in Nürnberg gibt es dann auch das Zollhof zum Beispiel. Ich denke, sie sind wahrscheinlich eh untereinander vernetzt. Also das ist super wichtig, diese Infrastruktur da auch zu nutzen. Ich möchte, glaube ich, einfach was mitgeben und das ist, Leute, seid weiterhin mutig, weil ich glaube, den Mut hat man so ein bisschen verloren und man ist ein bisschen so eingelullt in dem Alltag und in einem Startup ist, glaube ich, jedem klar, man ist ein unglaublich wichtiger Teil des Teams. In einer größeren Firma geht vielleicht dieser Gedanke ein bisschen verloren, man schwimmt vielleicht eher mit und denkt vielleicht auch, dass man gar nicht so viel Anteil an dem Erfolg der Firma hat, aber es ist da genauso wichtig wie in einem Startup. Also jeder Mitarbeiter hat jeden Tag Einfluss auf die Firma und das ist unglaublich wichtig, da dieses Mindset zu haben, dieses Gründer-Mindset, dieses Startup-Mindset, damit die Firma auch erfolgreich bleibt. Da ist man tatsächlich sehr, sehr abhängig. Heißt aber wiederum, wir brauchen weiterhin diesen Gründer, diese Gründermentalität und die bekommen wir nur, wenn die Leute wirklich auch mutig sind, trotz der Herausforderungen diesen Weg zu gehen, und zu sagen, ich wage dieses Experiment jetzt einfach mal. Das vermisse ich tatsächlich in der Vergangenheit immer mehr und auch in meinem Freundeskreis. Dass die Ängste einfach zu groß sind. Man sagt, okay, man hat jetzt hier einen festen Job, müsste sich da jetzt in die Gründung wagen, aus diesen sicheren Existenzen heraus. Und diesen Schritt, je älter man ist, desto schwieriger ist der. Und wenn man noch jung ist, vom Studium kommt, hat man eigentlich die besten Möglichkeiten, das zu tun. Wenn man dann noch von erfahrenen Kollegen profitieren kann, um ein paar Tipps zu kriegen, ist es noch besser. Aber Leute, seid mutig.
Und jetzt an dich vielleicht nochmal konkret die Frage, was hättest du dir damals gewünscht, als du zu B+ gekommen bist und das natürlich auch mitentwickelt hast, was es jetzt gibt, was hättest du damals auch gerne gehabt von den Sachen jetzt?
Wir haben die Frage nicht beantwortet,
glaube ich. Ich habe mich drum rumgemogelt.
Und wir sagen, es tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich glaube, was mehr kommt, ist tatsächlich dieses Startup zu unterstützen. Mhm. Und zwar ist wirklich nicht bloß jedes einzelne Startup, weil es gibt viele Leute, die haben Ideen, wo ich sagen muss, okay, fein, aber du hast vielleicht noch nicht so sehr mit dem Markt gesprochen. Aber auf der anderen Seite, diese Plattform zu bilden, ob das jetzt wirklich irgendwie Funds sind. Aber es gibt so viele Möglichkeiten auch. Du hast es vorhin kurz erwähnt, ja, die THD macht sehr viel oder auch hier ITC macht viel, Gründerzentrum, wo man sich informieren kann. Hat es früher nicht gegeben, muss ich zusehen. Ja, das sind Themen, die also, da war man halt einfach selber Gründer und hat halt seine Dinge gemeint, wie man das machen muss. Und ich sage mal, weniger mit Bürokratie zu beschäftigen, das ist auch etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass also heute ein Unternehmen zu gründen, ist einfach viel zu kompliziert. Und wir sollten das einfach einfach machen, auch diese irgendwo auch die Haftungsthemen, die gerade in den ersten Jahren dahinter stecken, ja, da kann man noch nicht so viel kaputt machen, aber viele Gründer werden einfach abgeschreckt durch Haftung. Wenn ich heute überlege, was ein Geschäftsführer an Haftung hat, ja, Ich wundere mich immer, dass Leute noch Geschäftsführer werden wollen, ja, weil das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, wenn man sich genau beschäftigt, da kann schon ganz schön abschreckend sein.
Das sollten wir rausschneiden.
Das sollten wir rausschneiden. Nein, das ist so. Das ist tatsächlich so. Das ist die Realität. Ja. Ich meine, ja. Und man muss auch sagen, trotzdem gibt es ja viele Gründer und trotzdem gibt es viele Dinge, die also wirklich sagen muss, das läuft gut. Und im Prinzip, man darf sich nicht so sehr irritieren lassen von genau diesen Dingen, ja, was alles passieren kann und was alles hier, ob das im operativen Geschäft ist, ja, wo erstmal die gerade wieder seit Corona die Bedenkenträger sehr stark nach vorne kommen. Wo ich sage, es ist wichtig zu wissen, wo die Hürden, die Probleme und so weiter und die, auch die Risiken sind. Absolut, hallo, vergesst es nicht. Je mehr ihr auch mit Safety und so weiter zusammenarbeitet, wo Leute kaputt, also geschädigt werden können, das ist ein Thema, bitte nicht jetzt meine, das muss man nicht beachten. Aber die Reihenfolge muss passen. Ich muss erstmal den Mut haben. Ich muss erstmal wissen, was mache ich denn eigentlich? Ja? Und das sind so Themen und das kann man schon flankieren, auch, dass man den Leuten das irgendwo versucht, besser zu ermöglichen, hier tatsächlich diesen Mut zu haben auch und nicht immer eingeschränkt zu werden und diese Drohgebärden von allen möglichen Seiten, die einfach irgendwo das einschränkt und immer irgendwo tatsächlich ja, die Freiheit, das Engagement, diese Innovationsgedanke, diese Kreativität auch einzuschränken, ja. Und da ist ein Punkt, da gibt's auch vielleicht ein kleiner Satz dazu, der mir immer sehr gut gefallen hat und immer wichtig war, ist, alle haben gesagt, das geht nicht. Und da kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Mhm. Ja, das ist so ein Thema, wo ich sagen muss, hey Leute, ja, diese ganzen Bedenkenträgereien ist so ein Thema. Und nochmal, es ist wichtig, aber in der richtigen Reihenfolge. Erst muss ich mir mal erklären, hey, was haben wir denn vor, was können wir denn machen und so weiter. Und dann muss ich mir genau anschauen, was sind die Hürden. Aber ich muss dieses Engagement, diese Kreativität halten. Und das, um jetzt die Frage nochmal zurückzukommen, das wäre wichtig, gerade in den ersten Jahren für Gründer sowas zu ermöglichen, einen Rahmen zu schaffen, wo jetzt nicht erstmal, wo du auch gesagt hast, dass das einschränkt. Dass jetzt wir zum Beispiel jetzt hier auch als Holding gut machen können, wo wir sagen, viele dieser kleinen Dinge, die also einfach so wichtig sind, Arbeitsverträge, Legal-Sachen und so weiter, irgendwo versuchen mal nicht so sehr zu priorisieren und zu sagen, ich konzentriere mich wirklich auf das, was ich erreichen will. Ich motiviere meine Mannschaft, ich nehme die mit, ich hole die ab und gehe nach vorne. Ja. Ohne jetzt diese administrativen, notwendigen Dinge hier so sehr dominieren zu lassen.
Man sieht ja auch, also vor allem hier bei uns im Podcast immer wieder, es funktioniert ja auch sehr häufig. Also auch, und auch wenn man mal scheitert, man kann sich immer wieder aufbauen und kann was Neues machen. Oder man kann eben auch sehr, sehr lange ein Geschäft führen, das gut funktioniert. Also vielleicht jetzt nochmal so kurz als Schlusswort zusammengefasst, dass man einfach den Mut nicht verliert. Ja, ich glaube, das war so die Grundaussage des ganzen Gesprächs jetzt heute. Und damit wäre ich tatsächlich auch mit meinen Fragen am Ende. Gibt es noch worauf ihr jetzt im Gespräch nicht gekommen sind, was ihr noch jemandem da draußen mitgeben möchtet?
Ich hätte noch einen Satz.
Ja, dann fang du gerne an.
Nee, also nicht so viel?
Also ich glaube, ich habe das Wesentliche tatsächlich schon gesagt. Also die Leute müssen einfach wieder mutiger werden, vielleicht aus dem Trott rauskommen. Ich merke es auch selber manchmal. Man lässt sich dann ein bisschen einlullen, hört dann auf mit dem Sport, macht dann vielleicht auch weniger Musik und dann dümpelt man so ein bisschen vor sich hin und dabei zieht so das Leben ein bisschen an einem vorbei. Und man merkt es gar nicht. Ja. Man ist wie dieser Frosch in der Milchkanne. Ich weiß nicht, ob man diese Analogie kennt, nicht, die dann sich langsam erwärmt und wenn du quasi in der Milchkanne sitzt und die sich langsam erwärmt, merkst du gar nicht, dass du langsam das Kochen anfängst. Mhm. Wenn du jetzt aber ins heiße Wasser geworfen wirst, dann merkst du es. Und ich glaube, das ist tatsächlich aktuell wirklich ein großer Knackpunkt auch für unsere Generationen, ja, und für die Wirtschaft und alles, dass man sich da wirklich motivieren muss, ja, das ist manchmal schwierig. Und das inspiriert mich immer, Menschen, die so viel Energie haben, in den Raum kommen und andere mitreißen. Und auch wenn es mal schlecht läuft, trotzdem ein Lächeln auf den Lippen haben. Und diese Menschen gibt's und von denen versuche ich mir auch immer eine Scheibe abzuschneiden und die auch als Motivation wieder zu nehmen, dann auch zu lächeln. Und ich glaube, wenn man da ein paar Punkte sät, dann kann da wirklich was draus werden. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch mehr
ich
wird.
Ich möchte noch ganz kurz das ansprechen, weil du es jetzt schon zweimal erwähnt hast, ja, dass du Musik machst. Ich möchte noch kurz wissen, was du denn für Musik machst.
Oh Gott. Also ich habe tatsächlich Corona genutzt, um meinen lang ersehnten Traum Gitarre spielen mir anzueignen. Das heißt, ich spiele mehr schlecht als recht Gitarre, aber für mich reicht's. Eine Gesangsstimme habe ich leider nicht. In der Familie schon. Bei mir kamen die Stimmbänder ein bisschen zu kurz. Aber für mich reicht's. Und so ein bisschen DJ und Audiotechnik.
Okay. Dankeschön. Genau, und dann zu dir. Du hast auch noch gemeint, du hast einen Satz.
Oh, ein Satz, ja. Ich möchte euch anschließend nochmal einen Punkt, wo man sagt, okay, nee, liebe Leute, ist es ein Punkt, den man einfach sagt, man darf sich nicht defokussieren. Und im Prinzip, man muss sich einfach diese Vorstellung, und im Prinzip ist es auch eine Frage des Muts, des Weiterkommens, des Optimierens, des optimistisch Seins. Ja, man wird teilweise sogar verschrien als sogenannter notorischer Optimist, ja. Aber ich kann jede Sache einfach schlecht reden und kann es aber auch versuchen, das Beste daraus zu holen. Und da gibt es auch so Slogans dann in so Themen wie jetzt beispielsweise hier, weil wir haben ja auch hier im Rahmen der verschiedenen Programme, wo also so Themen auch weitergebracht werden. Und da gibt es so Themen wie fail fast and be successful, be successful quickly. Das ist so Thema, sei schnell, das ist das Thema, und vor allem sei erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch so was Wichtiges. Erfolg definiert man selbst. Ich muss meine Messlatte legen, und für mich definiere ich mit meiner Messlatte Erfolg. Und wenn ich einen Marathonlauf sage, der eine sagt, mein Erfolg ist, ich bin der Erste. Der andere sagt, dabei sein ist gut. Und der dritte sagt, mein Erfolg ist, bei der Kilometer 13 einen Pulsschlag von irgendwas zu haben. So, meine eigene Entscheidung, wie ich meinen Erfolg definiere. Und dafür mache ich mich selber glücklich, auch zufrieden und erfolgreich zu sein. Das ist das Wichtigste. Definiert eure Ziele und eure Vorgehensweisen auch privat so, dass ihr sagt, ihr seid zufrieden, ihr seid erfolgreich. Und da vielleicht wirklich einen letzten Satz, das heißt, nichts, aber auch gar nichts macht so süchtig wie Erfolg. Und wenn du das mal hast, bist du guter Unternehmer.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Und ich glaube, so als wir, als Deggendorf, als THD, als, da gehört natürlich viel mehr dazu, BITS, ETC und so weiter, das ganze Gründungsökosystem, wir können, glaube ich, ganz, ganz stolz sein, dass wir so Persönlichkeiten wie euch in unserem Kreise haben dürfen und natürlich dann das auch nach außen tragen dürfen mit so einem Podcast wie heute. Ich hoffe, dass das bei ganz vielen Leuten da draußen jetzt auch so gut angekommen ist. Ich habe sehr genossen, das Gespräch. Vielen Dank. Okay. Und genau, das war es dann eigentlich auch von der Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim 360 Founders Talk.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du beim 360 Founders Talk dabei warst. Wenn dir die Einblicke und Geschichten gefallen haben, vergiss nicht zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile gerne deine Gedanken und Erfahrungen mit uns in den sozialen Medien. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Gespräch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal im 360 Founders Talk.